Ich habe für heute, für diesen Tag aus der Himmelfahrtsgeschichte in der Apostelgeschichte des Lukas nur einen Vers ausgewählt. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Das war ja die Stadt, die gerade ihre Feindschaft gegen Jesus durch die Kreuzigung so sichtbar zum Ausdruck gebracht hatte. In ganz Judäa und Samarien. Samarien war ein Land, wo die Juden überhaupt nicht hin wollten. Da waren ganz schwere ethnische Spannungen. Und bis an das Ende der Erde. Es ist heute interessant, liebe Schwestern und Brüder, wie überall wir heute weltweit denken. Mir fällt das immer wieder auf bei meinen Reisen. Da kann man in den hintersten Urwald Kral kommen und dann fragen einen plötzlich Leute, die gerade so aus dem Busch kommen und sagen, wie geht's denn den Mauerspechten? Wie kennen Sie Mauerspechte? Ja, wir haben das im Fernsehen gesehen. Berliner Mauer und wie die Mauer zerbrochen wird. Und ich erinnere mich noch im Dezember an der Grenze nach Birma, ganz im letzten Teil hinter Indiens, wie jeder, der mich traf, mich gefragt hat, ja, wie ist denn bei euch mit den Nazis und mit den Unruhen und Rassenschranken? Ja, woher weißt du das? Ja, das habe ich gestern Abend im Fernsehen gesehen. Wir kriegen heute aus allen Teilen der Welt genauso frisch die Nachrichten serviert. Wir sitzen im Sessel gemütlich und wir wissen genau Bescheid über den Terror, über die Terrorgruppe Leuchtender Pfad oder über Bomben, die in Bogotá explodieren, Flugzeuge, die abstürzen. Und dann sehen wir immer ganz bedrängend vor unseren Augen Leidermenschen. Und wenn man so untätig im Sessel sitzt, dann sagt man, ja, da muss man doch was tun. Ich verstehe viele Menschen, die auch oft mich fragen, was kann ich denn tun? Ich beiße mir immer auf die Lippen, damit ich den Satz nicht sage, den ich Ihnen jetzt verrate und sage, nicht den Satz, weil die Leute das gar nicht verstehen würden. Es ist viel schwieriger, als sie denken, sinnvoll zu helfen. Wenn man eine Lösung wissen würde, wäre prima. Vielleicht haben Sie noch eine Lösung für den jugoslawischen Konflikt, aber ich bezweifle, ob die trägt. Und so geht es bei den Hungersnöten, bei der Armut, bei den Krankheiten, bei dem verseuchten Wasser, bei der 1 Milliarde Menschen, die nie zu einem Arzt gehen kann. Es gibt sehr viele Aktionen in diesen Tagen, wo Menschen helfen wollen. Die wollen nur das Beste und wir müssen unseren Hut ziehen, unseren Respekt ausdrücken. Bloß es genügt nicht, dass wir sagen, wir meinen es recht. Wenn wir heute zurückblicken in viele Dienste, die in den vergangenen Jahrhunderten getan wurden, dann sagen wir heute, früher haben sie alles falsch gemacht. Die Kolonisatoren, die deutsche Schutztruppe im letzten Jahrhundert, die Engländer, die haben alle auch nur das Beste gewollt in ihren Weltaktionen. Und was sie getan haben, hat Not nicht weggenommen. Heute sagt man oft, die haben alles nur noch viel schlimmer gemacht. Gut gemeint ist das Gegenteil von gut. Nicht, dass wir sie jetzt hochmütig kritisieren wollten, aber die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Und das möchte ich einmal vorneweg sagen, weil in der christlichen Gemeinde nicht mehr klar ist, was Mission ist. Mission ist nicht irgendwie eine Aktion zur Hebung der Notstände der dritten Welt. Mission ist nicht irgendetwas, wo man sich einsetzt für benachteiligte Menschen oder wo man ein wenig die Welt verbessern will, sondern Mission ist eine Aktion des ewigen Gottes und deshalb allen menschlichen Programmen gegenüber ganz anders. Mission ist von Jesus eingesetzt Mission, das sagt Jesus, der erhöhte Herr, und sagt, jetzt komm ich und sag, was diese Welt braucht. Nicht Menschen mit ihrem sehr begrenzten Blick und ihrem Zeitgeist und ihren Modemeinungen, sondern Jesus, der erhöhte Herr, der Erlöser und Heiland der Welt, hat Mission gestiftet. Und wenn hier und da sich immer wieder manche mutigen Leute herantrauen und die Mission ein wenig belächeln und verspotten, da müssen wir wissen, dass Mission von Jesus selbst gelebt wurde. So klar, so eindeutig, er, den der Vater gesandt hatte, der nur gehorsam sein wollte bis zum Tode. Und da können wir dann alle müßigen Fragen gerne damit diskutieren, ob zur Mission auch gehört, dass man Taten der Liebe tut. Guckt doch Jesus, dann hat er ja Taten der Liebe getan. Aber das war nicht das Eigentliche, es war nur das Nebenprodukt. Natürlich hat er Kranke geheilt, es war nur das Nebenprodukt. Das Wichtigste war, Menschen zur Umkehr, zur Bekehrung zu rufen, dass sie die Gottesherrschaft ergreifen. Und Jesus hat es mit einem wirklich unvergleichbaren Ernst gesagt, dass man verloren gehen kann, wenn man seine Einladung ausschlägt. Jesus hat weinen können über Menschen, die nicht begriffen haben, was zu ihrem Frieden dient, das Mission. Mission ist der Ruf, kehre um, ergreife das Heil, das dir heute Gott anbietet. Ich will nun unseren Text in zwei Sätzen ein wenig auseinandernehmen. Ich möchte zuerst darüber sprechen, es geht kein Mensch über diese Welt, den Gott nicht lieb hat. Das ist ein Missionsbefehl. Noch vor ein paar Tagen sah ich in Antananarivo, der Hauptstadt von Madagaskar, in der einbrechenden Dämmerung eine ganze Schar ausgelassener Kinder, wie sie in einem Müllcontainer ihr Schlafquartier bezogen haben. Und wenn Sie dann in die Gesichter dieser hungernden Kinder sehen, dann wissen Sie, was heute gelitten wird. In all den Großstädten der Welt sind es Zehntausende von Kindern, die kein Dach über dem Kopf mehr haben. Und das können Sie nicht ansehen, wenn Sie wissen, wie Ihre Enkelkinder aufwachsen. Und dann wollen Sie irgendwas tun. Wir sind manchmal so törichte Leute, weil wir so gerne helfen. Dann stecken wir womöglich Geld zu, das ist das Schädlichste, was wir tun können. Wir meinen ja immer wieder aus unserer Überfülle, Geld sei das, was heilt. Sie wissen ja, wir geben ja auch viel Hilfen weiter, aber wir verstehen das in unserem Materialismus völlig falsch. Und ich denke auch, dass bei vielen Aktionen, die gut gemeint sind, aber nicht gut sind, dass man da in einer Überfülle geschwind hilft und nachher wieder aufhört. Und das schafft viel mehr Schaden. Vielleicht beobachten Sie auch, dass immer wieder, wenn man Menschen hilft, vielleicht in einem ganzen Stück auch zu sehen in der Entwicklung, die wir gegenwärtig in den neuen Bundesländern haben, kaum ändern sich die Verhältnisse und werden besser, dann werden die Menschen undankbar und sagen, noch nie ist uns so schlecht gegangen wie jetzt. Das stimmt ja gar nicht. Aber das ist die persönliche Schau, wenn man auf einmal merkt, wie viel Güter da sind und jetzt kann man sie bekommen. So ging es uns ja auch in den Jahren nach dem letzten Krieg. Was können wir denn tun? Was ist der Auftrag der Mission? Ich denke noch an einen Slum, auch vor wenigen Tagen, ein Slumgebiet in Nairobi, das Matare Valley. Es war ganz bedrohlich, weil ich da bloß die Hütten ein wenig aufgenommen habe, in Begleitung meiner afrikanischen Freunde. Da wollte mich einer mit seiner Krücke schon halb totschlagen. Das war ganz gefährlich. Warum nimmst du uns da auf? Er war in seinem Stolz verletzt. Und wenn ich diese Menschen vor mir sehe, brüllt immer wieder, ich werde dich ins Gefängnis bringen, du kommst hier nicht weg. Diese Menschen, die verbittert sind über ihrem Leid, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen, die keine Hoffnung und keine Zukunft haben. Und wieder, für uns ist das doch so klar, jetzt müssen wir helfen. Ja, wir müssen helfen. Aber passen Sie auf, dass wir in unseren Tagen nicht unsere ganze Mission mit irdischer Sozialhilfe kaputt machen. Dass wir helfen, ja, aber dass wir nicht das allein sehen. Ich bin immer wieder traurig, wenn ich von einer Mission ein Blatt bekomme, wo nur von den irdischen Nöten und von den Krankheiten gesprochen wird. Da fällt mir ein junger Mann ein, der da in so ein schönes Sportcoupé eingestiegen ist, wunderbar gekleidet. In unserer Stadt hier, 500, Mercedes 500 Coupé, so ein super Wagen. Und ich spreche ihn an und sage, was ist das für ein Gefühl? Das Wort, das er sagte, kann ich nie wiedergeben. Er sagt, mir hängt alles um Hals raus, mein Leben. Und das sehen wir, dass die materiellen Güter des Lebens Erfüllung noch nicht sind. Und wir müssen das heute an diesem Tag mal aussprechen. Weil das nicht das Einzige ist, was wir den Völkern der Welt schulden. Natürlich schulden wir unseren Überfluss. Natürlich schulden wir ihnen unseren Reichtum. Aber was ein Mensch braucht, ist doch viel, viel mehr. Noch heute tun die Christen mehr als alle Nichtchristen. Ich habe neulich in einer Übersicht gelesen, dass 2/3 aller Spenden, die in Deutschland für Not in der dritten Welt gegeben wird, immer noch über christliche Hilfswerke und Missionen läuft. 2/3. Da machen Christen immer noch mehr als alle anderen. Nichts ist bestritten, aber über dem allem müssen wir doch den Menschen sagen, das ist nicht das Eigentliche, was wir dir geben, das sind nur Zeichen der Liebe. Was wir dir verkünden müssen, ist Jesus, der dich lieb hat, der dich kennt, der dein Leben verändert, der dich umsorgt. Sie sagen, ja, können das die Menschen überhaupt verstehen? Gerade das ist die Botschaft in den Slums. Dort ist eine große Slumgemeinde mit dem Matare Valley, die jetzt gerade dran gehen, ihre neue Kirche zu bauen. Wenn Sie das einmal gesehen haben, was das für wache Christen sind, gerade in der materiellen Not hat man ein Auge dafür. Was hält wirklich mein Leben? Was trägt durch, wenn ich sterbe? Worauf kann ich mich denn verlassen? Da richten Sie Ihr Auge nicht mehr auf Menschen, nicht auf vergängliche Güter. Dass wir teilen, ist selbstverständlich. Das muss für jeden Christen ein Gebot der Liebe sein. Aber darüber dürfen wir doch das Evangelium von Jesus nicht verschweigen. Ihr sollt meine Zeugen sein. Und das ist ein Auftrag, der uns so wichtig gegeben ist, dass wir ihn nie verleugnen dürfen. Es ist ja heute eine große Krise bei vielen Missionsgesellschaften, dass sie ganz unsicher sind und viele Christen sind ganz schüchtern geworden, ob man überhaupt noch so die anderen Menschen zu Jesus führen soll, wenn wir anderen Menschen Jesus verschweigen. Dann verschweigen wir ihnen das Beste, das wir ihnen bringen können. Was wir ihnen geben, das kann es doch nicht sein. Sondern dass wir ihnen eine ewige Hoffnung geben, neues Leben, Erlösung, Vergebung der Schuld. Ich habe es Ihnen früher mal erzählt, wie in Indien ausgerechnet ein Atheist, ein Ungläubiger, die christlichen Kirchen ganz hart angegriffen hat. Und zwar gibt er die Zeitschrift Dalit Voice raus. Das ist ein Vertretungsorgan, so eine politische Stimme der Unberührbaren. 150 Millionen Inder gehört zu diesen Unberührbaren. Und die suchen ihre Rechte im indischen Staat zu sichern. Und er hat schon vor vielen Jahren gesagt, unsere Feinde sind die Hindus. Das merken Sie jetzt erst in den radikalen Unruhen. Die Hindus haben uns zu Unberührbaren gestempelt. Zu solchen, die in dieser Gesellschaft kein Recht mehr haben. Und die ersten, die unsere Menschenwürde gebracht haben, das waren die alten Missionare, die von der Bekehrung gesprochen haben, dass unser ganzes Denken revolutioniert werden muss und dass bei Gott alle Menschen gleich sind und dass Gott jeden lieb hat. Und dann sagt er, ich beobachte in den jungen Kirchen Indiens eine ganz neue Theologie. Da gibt es viele junge Pastoren, die sagen, man muss nicht mehr Bekehrung predigen. Und dann ist es dieser Atheist, der Herausgeber dieser Zeitschrift Dalit Voice, der sagt, ich klage die Christen an. Ich habe diese Geschichten in meinem Büchlein beschrieben. Ich klage die Christen an, die nicht mehr die Botschaft des Evangeliums verkünden und die darum an unserer Befreiung mitschuldig, dass wir nicht befreit werden, schuldig sind. Ich kenne eine Mission, die Guna in
Kenia, die sehr viel auch unterwegs ist, in Zair und in Kenia und evangelisierend tätig ist, aber auch mit ganz praktischer Arbeit, indem sie den Kirchen in den technischen Diensten hilft. Diese Leiter von Diguna sagen, wer bei uns mitarbeitet, der soll gar nicht mehr als 20 oder 30 Mark im Monat verdienen, so viel wie die Afrikaner. Denn die Leute, die wir brauchen, das müssen Leute sein, die nicht mehr materialistisch denken. Leute, die wissen, was diese Welt braucht. Die helfen können und das Herz auf dem richtigen Fleck haben. Das ist wichtig. Ihr sollt Zeugen Jesu sein. Damals haben die Jünger dann Jesus gefragt, ich habe diese Verse im Umkreis nicht gelesen, wirst du wieder das Reich Davids aufrichten? Wirst du wieder das Reich Davids aufrichten? Das Königreich damals unter David, das war ein großes Imperium. Und der David hat mit Richtern und Amtleuten vorbildlich gewirtschaftet. Es hat sie interessiert, wie wird diese Weltordnung aussehen? Und Jesus hat gesagt, nein, nein, ich will jetzt keine neue Weltordnung. Unter Christen und Mission, Ziel geht nicht auf in den politischen Ideologien unserer Tage, sondern ihr werdet meine Zeugen sein. Menschen werden durch die Welt gehen und das große Evangelium von Jesus predigen. Und in diesen Tagen sammelt sich Jesus seine Gemeinde aus allen Völkern, Nationen und Sprachen. Der Evangelist Festo Kiwenschere wurde einmal hart bedrängt, nachdem der Diktator Idi Amin abgetreten war, er soll doch ein Ministeramt in der neuen Regierung Ugandas übernehmen. Und ich weiß noch, wie ich ihn damals vom Flughafen abgeholt habe, wir sind gerade die neue Weinsteige runtergefahren und dann sagt er zu mir, was ist ein Ministeramt im Vergleich mit dem Dienst Evangelist zu sein? Haben Sie es richtig begriffen? Prediger des Evangeliums von Jesus, das Allergrößte, was wir in dieser Welt tun können. Ich bin dankbar für alle, die den schwierigen Dienst tun und wir wollen sie im Gebet begleiten, die heute in die Politik gehen. Aber der größte Dienst der Evangelisation darf darüber nicht vernachlässigt werden. William Carey, einer der großen Missionare Hinterindiens oder Kalkuttas in diesem Raum, der hat ja damals viele Bibelübersetzungen getätigt, war früher Schuhmacher mit dem weiten Geist, hat viele Ehrendoktoren erhalten, hatte einen Sohn Felix, der war ein guter Arzt und der hat es fertiggebracht, selbst das versperrte Königreich von Burma nach Rangoon durchzudringen und dem König sogar sein Vertrauen zu erhalten. Er hat sehr schwer gelitten, dieser Felix. Seine Frau starb, zwei Kinder starben. Und der König von Burma war so angetan von diesem Felix Carey, dass er ihn in Dienste nahm und ihn als speziellen Diplomaten einsetzte. Und als William Carey die Nachricht hörte, sagte er, wie kann man so tief sinken vom Evangeliumsverkündiger zum Diplomaten? Wie kann man so tief hinabsinken? Du hast begriffen, was es heißt, das Evangelium zu predigen in dieser Welt. Unsere Mitarbeiter, die wir aussenden, und das können heute viele bestätigen, die sind immer in der Versuchung, eine ganz große Leistung zu vollbringen. Wir warnen sie immer vorher und reden ihnen sehr ins Gewissen. Aber ich weiß, dass jeder nachher noch einmal durch eine große Krise geht. Sie wollen ein Modell machen. Ein Modell, wo man nach Hause kommen kann und sagt, guck mal, ich habe was entwickelt und das ist die Lösung aller Probleme der Dritten Welt. Ich habe das Wasserproblem gelöst, ich habe das Gesundheitsproblem gelöst, ich habe das Erziehungsproblem gelöst. Steckt in uns irgendwo tief drin. Aber es ist noch keiner aus der Dritten Welt zurückgekehrt, der nicht tief frustriert war, dass alle seine Pläne ebenso nicht gingen. Sind sie nicht gescheitert wegen unserer Schwierigkeiten nur, sondern auch wegen menschlicher Schwierigkeiten bei den Einheimischen, weil die Unruhen dazwischen kamen oder Bürgerkrieg und weil die Verhältnisse es nicht zuließen. Vielleicht kam noch eigene Krankheit dazwischen. Und denke ich immer wieder, haben unsere jungen Mitarbeiter eigentlich die Geduld? Ist doch genauso wie bei uns. Eine Mutter, die ihre Kinder erzieht, kann doch nicht immer Erfolg vorweisen. Es gibt viele christliche Eltern, die sagen müssen, bei mir sehe ich gar nichts von dem, was wir eigentlich wollten. Können sie in ihrem Berufsleben immer Erfolg vorweisen? Wer immer von Siegen redet, der wird dieser Wirklichkeit des Lebens nicht gerecht. Tatsächlich gehen wir auch durch sehr viele Enttäuschungen durch. Und jetzt gilt dieses Wort, ihr werdet meine Zeugen sein. Ich freue mich jedes Mal, wenn in einem Bericht unserer Mitarbeiter kommt, Ich war heute Morgen ganz mutlos. Und dann habe ich wieder das Lied gebetet, stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen. Wenn unser Leben überhaupt Frucht hat, dann trotz unserer Schwäche, trotz unseres Unvermögens und trotz unseres Scheiterns. Das ist im Missionsdienst so und das ist hier so. Ich halte nichts von leuchtenden Evangelisten und von solchen Missionaren, die alles im Griff haben. Das gelingt auch ihnen nicht. In all ihren Aufgaben und Diensten, die sie tun. Das geht unseren Jugendleitern nicht anders. Die haben auch viel Misserfolg und viel Enttäuschung. Aber dann lernen sie, ich will nur ein Zeuge Jesu sein, ich will auf ihn hinweisen. Die Leute sollen mich gar nicht als erfolgreichen Könner preisen. Ich will bloß von Jesus reden. Wer in ihm bleibt, in Jesus, der bringt viel Frucht. Ohne ihn können wir nichts tun. Und das Lied, Herr, weil mich festhält, deine starke Hand vertraue ich dir. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Das ist Mission, auf Jesus hinweisen. Natürlich werden wir in all den Diensten tätig sein, in der Betreuung der Straßenkinder, in den medizinischen Diensten. Aber das muss unser Reden sein. Guckt auf Jesus, er ist die Hoffnung der Welt. Er gibt dieser heillosen, dunklen, finsteren, unheimlichen Welt eine Hoffnung. Ich hatte eine liebe Großmutter, eine fantastische Frau. Sie wurde schon früh, wie sie noch keine 50 Jahre alt war, Witwe. Und an ihrem 80. Geburtstag haben wir gefeiert. Wir sind ja ein großer Kreis von Enkeln mit über 40 Enkeln. Das war ein großes, rauschendes Fest. Und da haben wir gesagt, was sollen wir denn jetzt singen? Im Rückblick auf dein Leben, die hat so vielen Menschen so viel bedeutet. Eine schlichte Frau, aber voller Liebe und Güte. Wissen Sie, was sie gesagt hat? Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wäre. Das ist Jesus' Zeugnis der Mission. Und ich halte alles nichts von den groß aufgezogenen Büros und Programmen und Zielen und Leitsätzen. Aber ich halte viel vom Namen Jesus. Wenn dieser Name Jesu leuchtet durch alle Länder hindurch, dann wird im Himmel Freude sein. Auch durch den Mund unserer Boten. Viele von ihnen sind krank, angeschlagen, haben viel Leid erlebt. Oft kann man es kaum ertragen, wie schwer sie hindurch müssen. Aber dass sie nur auf Jesus weisen, auch wenn ihre Kraft zerbrochen ist, das war in der Mission ihre Kraft. Der erste Missionspionier Ludwig Krapfer aus Derendingen bei Tübingen, der in Ostafrika war, der große Erforscher der Suaheli-Sprache und seine Frau und sein Kind starb, war er so schwach durch seine Malaria-Erkrankung, dass er kaum von seiner Matte den Körper, den Kopf hochheben konnte, um zu sehen, ob seine Frau wirklich tot ist. So schwach. Aus solchen Schwachen hat Gott so viel gewirkt und sein Zeugnis bestätigt. Und so wird es auch in unseren Tagen sein. Es werden immer kleine Kreise sein, oft vielleicht sogar am Rand der Kirche. Aber sie werden Träger der Mission sein, wenn sie in diesem Sinn den Namen Jesu und sein Evangelium hochhalten. Ein zweiter Punkt. Das erste war, ihr werdet meine Zeugen sein. Nur Zeugen Jesu. Nur hinstehen, erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben. Das zweite, alles ist dem möglich, der da glaubt. Alles ist dem möglich, der da glaubt. Ich möchte nochmal da anfangen, wo so viel ich auch in diesen Tagen immer wieder Kritik bekomme. Wir bekommen Briefen, ich werde oft angesprochen. Die Leute sagen, ja, aber wissen Sie, Sie wollen ja bloß predigen. Ne? Gucken Sie sich mal um, was wir machen, aber nicht. Die sagen das so. So begegne ich x Leuten oder Kollegen oder wer das ist. Nein, die sagen dann, wir wollen etwas tun, was Richtiges tun. Und dann kommt das so richtig pausbäckig und mit einer ganz großen Bewunderung über ihre eigenen Tat. Warten Sie mal 5 Jahre, bis das fertig ist. Dann merken Sie immer wieder, was wir Menschen tun, ist immer sehr begrenzt. Ich habe das vorhin schon gesagt, ob das zur Zeit des Kolonialismus war, ob das zur Zeit der ersten Entdecker war. Es gibt in der Entwicklungshilfe auch heute in Deutschland und in der Welt, auch bei der Weltbank, überhaupt niemand, der nicht im tiefsten Sinn frustriert ist und sagt, es hat alles keinen Wert. Was wir gemacht haben, hat keinen Sinn. Und als dann vor einigen Jahren eine Expertin ein Buch geschrieben hat, war das der große Renner, die sagte, am besten soll man überhaupt nicht mehr helfen. Das wäre die beste Hilfe. Das ist ja auch nicht möglich. Also man merkt auf einmal, die Schwierigkeiten sind so groß, da dringt man gar nicht durch. Wenn das nur die Ausbeutung durch den Westen wäre, dann könnte man die Nöte der dritten Welt schnell lösen. Und oft hat man ja bei manchen Ideologen in unseren Zeiten so einfache Lösungen parat. Aber das Elend in der dritten Welt, das uns heute so belastet, Hunger, das hat ja oft die Ursache zu bald 90% in den Kriegen. Und Kriege sind kein Naturschicksal. Das hat immer im bösen menschlichen Herzen seine Ursache. Rassenspannungen, Korruption, Misswirtschaft, Ausbeutung. Übrigens, Ausbeutung ist nicht bloß durch die weiße Rasse geschehen. Das kann die schwarze fast genauso gut. Und das ist eine Not des menschlichen Herzens. Und wenn Sie so tun, als ob vor 600 Jahren in Südamerika die Indianer alle bloß in großen Frieden und Harmonie miteinander gelebt haben, dann kennen Sie diese schrecklichen Folterungen und grausamen Kämpfe, die damals stattgefunden haben, oder in Afrika vor der Zeit der Kolonisation, nicht. Der Mensch ist ein unheimliches Wesen. Und wenn Sie anfangen wollen, in der Welt Heil zu stiften, und ich rede mal nochmal über dieses Ziel, das auch unsere jungen Menschen heute so bewegt, ich möchte in dieser Welt mal richtig die Gesellschaft verändern. Wie verändern Sie denn die Gesellschaft? Probieren Sie nur mal, Ihr eigenes böses Herz zu bekämpfen. Kämpfen Sie gegen Ihre unreinen Gedanken an, gegen Ihren bösen Willen, gegen Ihren Neid und gegen Ihre Streitsucht und gegen Ihren Hass. Und dann merken Sie, dass es gar nicht geht. Das sind unheimliche Kräfte. Stefan Fett wird es nachher erzählen, wie ihn das berührt hat, als er in einer Dämonenbezauberung jetzt in Burma teilgenommen hat. Und sagt, das zieht einen wie in unheimliche Tiefen herunter. Vielleicht reicht nachher die Zeit, dass ich Ihnen noch ein paar Bilder zeige, wie in Madagaskar sie mich hinaufgeführt haben, hinter dem Haus des Bibellesebunds auf einen Hügel. Und dort oben an einem Stein mal zwei große Frauenbrüste mit Blut überschmiert und sagt, jede Nacht finden da oben diese Fruchtbarkeitsriten statt. Keine schwangere Mutter, die nicht hinaufgeht und diese Kräfte der Bezauberung und des Aberglaubens in sich hineinsaugt. Was ist das für eine Welt, in der wir stehen? In den Missionsländern sagen uns alle Mitarbeiter, dass sie draußen die Realität des Teufels handfest erleben und sagen, wir sind im Kampfe Tag und Nacht, in gesundheitlichen Angriffen, in Schwermutsanfällen, in Enttäuschungen mit Mitarbeitern. Und da wird man ganz, ganz mutlos. Und sagen Sie, wollen Sie mit Ihrer Kraft dem gegenübertreten und sagen, das will ich so mal, da will ich mal draußen was vormachen? Das kann nur der erhöhte Herr, der zu Rechten des Vaters ist. Der sendet uns. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und es war immer so, wo die Mission bloß durchs Wort, nie mit Waffen, nur durchs Wort gepredigt hat, dass das plötzlich in die Herzen fuhr. Ich würde Ihnen immer gern so aus der Missionsgeschichte erzählen, wo ein Ludwig Nommensen 10.000 Batak-Kriegern gegenüberstand, die schon im Trance waren, die schon ein Medium geopfert hatten. Und dann riefen sie plötzlich, jetzt muss der weiße Mann sterben. Und da trat Ludwig Nommensen unter ihnen, als es auf dieser Insel Sumatra noch keinen einzigen Christen gab, und sagte, das ist nicht der Gott der Liebe vor diesen Speeren. Tausende in der Trance. Ich verkündige euch den allein wahren Gott. Und es gab einen Durchbruch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das geschieht in unseren Tagen, dass plötzlich in Bürgerkriegen geistliche Erweckungen Versöhnung stiften. Und das geschieht, dass plötzlich Menschen verwandelt werden. Wir sagen so gerne in unserer Arbeit, das Beste, was wir haben, sind die einheimischen Gemeinden und die Christen vor Ort. Verwandelte Menschen, die der Heilige Geist zu neuen Persönlichkeiten gemacht haben. Das sind Partner, mit denen man zusammenarbeiten kann, denen man vertrauen kann. Und das schafft Jesus im Nebenprodukt. Geschieht noch viel mehr Soziales, Medizinisches und so weiter. Aber die Hauptsache ist Bekehrung von Menschen durch die Kraft des Heiligen Geistes, wo Sünde im Licht Gottes bekannt und ausgesprochen wird und wo man sich lossagt von aller Macht des Teufels. Dort geschieht Neues. Warum ich das alles predige? Weil das nicht nur bis an die Enden der Welt gepredigt werden muss. Das muss heute in Stuttgart gepredigt werden. Und die, die heute nicht hinausgehen, die sollen nicht traurig sein. In Stuttgart braucht man tüchtige Missionare. In ihrer Familie braucht man solche Leute. Was ist denn nötig? Dass ich höre, Jesus hat alle Macht. Nur er kann all den unheimlichen Gewalten und Entwicklungen dieser Welt gegenüberstehen. Darum lassen wir uns auch nicht hinunterziehen, wie das heute üblich ist, wenn die Menschen die Fernsehnachrichten nennen, oh, das ist alles verzweiflungsvoll. Nein, ich bin fröhlich. Mittendrin hat Gott seine Leute. Wo auch immer in dieser Welt Schreckensnachrichten vermeldet werden. Und ich bete dem Herr, jetzt mach du deine Boten stark. Dass sie mitten in diesem Elend dich bezeugen, dein rettendes Evangelium, dass Menschen sich bekehren, dass dein Reich gebaut werde. Jetzt sind sie heute gefragt, dass sie sich senden lassen von Jesus. Dass sie mitmachen in dieser Aktion der Weltmission. Keiner wird entlassen. Jede Gemeinde wird behaftet an diesem Auftrag. Und das, was letztlich Bedeutung hat im Blick auf die Ewigkeit, das ist nur, wie weit wir diesen Missionsauftrag Jesu heute erfüllen, mitten in unserer Welt. Amen.